denke, um einfach den Gegebenheiten jetzt im chinesischen Markt Rechnung zu tragen, ist es wichtig, die entsprechenden Handlungsspielräume zu definieren und dann auch zu gewähren.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 86, Jan Lambacher. Das sind meine Aufgaben als China-Geschäftsführer. Jan Lambacher hat seit 2009 in Führungspositionen der Niederlassungen europäischer Firmen in China gearbeitet. In dem letzten Interview vor fast 1,5 Jahren erklärte er uns, welche die Kernkompetenzen einer Firma für erfolgreiches China-Geschäft sind. Seit August 2021 hat er eine neue Stelle angenommen. Jetzt arbeitet er als Geschäftsführer der Yardistry Limited in Fuzhou, einer kanadischen Firma, die in China Gartenartikel für den Exportmarkt konzipiert und herstellt. Wir fragen ihn nach seinem Verständnis, welche Hauptaufgaben er als deutscher Geschäftsführer in China hat. Hallo Jan, grüß dich. Freut mich sehr, dich hier wiederzusehen.
Hallo Xiaolong, besten Dank für die Einladung und ich freue mich ebenfalls hier wieder zu Gast zu sein.
Ja, 1,5 Jahre später, wir treffen uns leider wieder virtuell. Ich hoffe, dass ich bald auch nach Fuzhou reisen kann. Aber Reisen ist im Moment ja ein Glücksspiel, oder?
Ja, das ist richtig. Ich war selbst vor einigen Wochen Ende Juli im Urlaub in Sanya. Und das war richtig Glück, was die Zeit betrifft, denn wenn wir nur eine Woche später gegangen wären, wären wir mit Sicherheit von dem aktuell noch andauernden Lockdown dort betroffen gewesen und vermutlich bis auf Weiteres immer noch dort.
Ich habe heute auch gerade mit jemandem unterhalten. Das war nämlich so, alle haben den Eindruck, gerade die, die jetzt in Sanya wieder in Quarantäne sitzen, kommen alle, fast alle aus Shanghai. Und ich denke, das macht auch Sinn. Nach 3 Monaten Lockdown haben viele wahrscheinlich gedacht, ich muss mal wirklich mal verreisen, ein bisschen investieren in die Reise. Und so ist es manchmal das Schicksal, man sitzt wieder in Quarantäne für viele, ne?
Ja, das lässt sich leider schlecht planen oder kontrollieren und man muss gewissermaßen das Risiko eingehen, wenn man das Haus verlässt.
Du bist jetzt weg von Shanghai, auch wieder da, rechtzeitig weg. Du bist ja wirklich ein glücklicher Mann. Und zuerst Shanghai verlassen und dann nicht in der Quarantäne sitzen zu müssen oder in Lockdown sitzen zu müssen und dann noch sein Jahreslockdown auch entgangen. Also Respekt. Und ihr seid jetzt in Fuzhou. Und wie ist eigentlich generell die Situation Covid in Fuzhou?
Ja, richtig. Ich hatte im August vergangenen Jahres nach über 10 Jahren Shanghai verlassen und bin dann in Richtung Fuzhou umgezogen. Und hier hatten wir jetzt in den vergangenen 12 Monaten sehr viel Glück, was die Covid-Situation betrifft. Es gab keinen flächendeckenden Lockdown. Es war Anfang des Jahres, das war Anfang März, etwas angespannt. Da gab es einige Fälle, was dann zur Folge hatte, dass man sich alle 2 Tage und über einen Zeitraum von 2, 3 Wochen hinweg testen lassen musste. Aber trotzdem konnte man sich, solange man einen grünen Gesundheitscode hatte, frei bewegen. Und so konnten wir auch den Betrieb in unserem Unternehmen ganz normal aufrechterhalten.
Nochmal eine Frage privat, das interessiert mich auch persönlich sehr. Wie ist so das Leben in Fuzhou als Ausländer? Hast du wieder ein Déjà-vu wie Shanghai vor 12 Jahren oder wie ist das so ungefähr?
Also Shanghai vor 12 Jahren war schon sehr international, war vielleicht in gewisser Hinsicht noch internationaler, als es inzwischen ist. Und ja, in Fuzhou ist es jetzt nicht so, dass man tagtäglich anderen Ausländern irgendwie begegnet. Aber trotzdem fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Man wird gut aufgenommen. Und das Leben insgesamt ist doch etwas beschaulicher, dadurch, dass es eine kleinere Stadt, zumindest nach chinesischen Verhältnissen ist und damit nicht ganz so hektisch wie zum Beispiel Shanghai.
Vielleicht kannst du unserer Zuhörer erklären, was eine kleine Stadt ist und wo Fuzhou ungefähr liegt.
Ja, Kleinstädte in China ist ja alles so unterhalb von 10 Millionen Einwohnern. Und Fuzhou ist meines Wissens irgendwo um die 8 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und eben die Provinzhauptstadt von Fujian.
Ja, in Fuzhou sind auch große Firmen angesiedelt, wie Daimler mit einem Werk für die kommerzielle Fahrzeuge und so weiter. Da ist es sicherlich auch ein sehr interessanter Standort und Fujian hat allgemein schönes Klima und ist sehr zu empfehlen. Aber wir wollen ja heute ein bisschen beruflich sein, über Arbeit reden. Und du hast gesagt, Fuzhou hatte nicht so viel glücklicherweise von Covid mitbekommen. Wie ist es jetzt für eure Produktion, für die Lieferung? Wie ist da die Situation? Habt ihr da auch von Covid wenig mitbekommen?
Wenig ja, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir von den Auswirkungen verschont geblieben wären. Es war also so, dass wir durchgehend unseren Betrieb aufrechterhalten konnten. Wir sind aber natürlich auch auf Lieferanten angewiesen, die sich in unserem Falle über ganz China verteilen. Und da war es dann bis ja in den letzten Wochen doch immer wieder so, dass es zu Verzögerungen von 3 bis 4 Wochen kommen konnte. Das waren im schlimmsten Falle Lockdowns unserer direkten Zulieferer. Das hatten wir dreimal im letzten Jahr. Zum Teil dann auch Lockdowns von Rohmateriallieferanten, also dem nächsten Tier in der Supply Chain. Oder zum Teil auch dann einfach, was die Logistik betrifft, also dass Lkw-Fahrer bestimmte Gebiete nicht betreten oder verlassen konnten und es so zum Teil einfach auch schwer war, bereits fertig produzierte und verpackte Ware abzuliefern. Und das war, wie eben angesprochen, zum Teil 3 bis 4 Wochen, sodass man natürlich schon entsprechend Vorkehrungen treffen muss, alternative Lieferanten, gegebenenfalls auch Lagerbestand vorhalten, um damit einfach arbeiten zu können.
Ja, also niemand ist wirklich vor Covid verschont geblieben und viele leiden darunter. Es ist ja im Moment ein Trend, dass das Verschwinden von Expats nochmal beschleunigt wird durch diese Covid-Politik und die Umsetzung der Covid-Politik in den letzten Monaten. Ich habe mit jemandem unterhalten, der eigentlich die Zahl hat, was die Expats angeht. Wir wissen ja beide, dass durch Steuerpolitik und durch verschiedene Regularien schon bereits vor Covid einen Trend gibt, dass immer mehr Positionen durch chinesische Führungskräfte statt Expats besetzt werden. Und jetzt durch die Covid-Politik und gerade die Lockdowns, die Zeiten Lockdown, haben doch mehr Leute ihre Entscheidungen sozusagen verholfen, schneller China zu verlassen, als ist. Du bist jetzt absolut ein gefragter Mann. Ich glaube, Du wirst nicht, aber wenn du jetzt eine neue Arbeit suchen würdest, da gibt es wahrscheinlich genügend Arbeitsstellen, die jetzt einen Expat benötigen, aber keine Expats finden, ne?
Ja, diese Einschätzung teile ich definitiv. Also aus meiner Sicht, was ich einfach so im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekomme, gehe ich davon aus, dass circa 30% mindestens der Expat die Rückreise angetreten haben. Und das ist in den aktuellen Bedingungen dann tatsächlich auch ein Abfluss. Denn Neuankömmlinge findet man aktuell sehr selten. Und ja, damit verändert sich natürlich schon auch etwas die Landschaft und auch der Mix von Leuten in den ehemals internationalen Städten wie zum Beispiel Shanghai.
Warum erzählen wir das oder warum sollen wir diese Gesamtsituation nochmal beschreiben? Aber ich denke, das sind wichtige Rahmenbedingungen, worüber wir, also so dass wir dann später über die Hauptaufgabe eines Geschäftsführers in ausländischen Unternehmen in China auch besser verstehen müssen, was ist das Umfeld jetzt in China, ne? Was ist die Voraussetzung, um in China erfolgreich zu sein. Das gehört definitiv dazu, dass man die Reise Erschwernisse jetzt haben zwischen Europa und China und dass jetzt im Moment eine Einbahnstraße gibt, was die Expats angeht, immer weniger Expats in China durch eine Menge von Expats, die China verlassen, aber wenig jetzt zurückkommen. Und du hast aber deine Arbeitsstelle gewechselt, schon vor dieser Lockdown-Zeit, schon in 2021 im August. Und jetzt hast du deine Branche auch gewechselt. Was macht jetzt deine neue Firma Yardistry? Kannst du uns kurz vorstellen?
Ja, die Firma Yardistry ist ein kanadisches Unternehmen, inzwischen Teil einer US-Gruppe. Und wir stellen Garteneinrichtungen aus Holz, wie zum Beispiel Pavillons, Gewächshäuser und solche Dinge her, die wir in China produzieren und dann in alle Welt exportieren.
Jetzt bist du als einer der wenigen Expats in der Firma, sehe ich das richtig? Jetzt in Fuzhou und
Ja, ich bin der einzige
du bist der
Expat oder
Einzige.
der einzige Nicht-Chinese hier in der Niederlassung.
Du bist der einzige Nicht-Chinese in der Niederlassung und gleichzeitig du bist auch der erste Mann, sag ich mal, du bist der Geschäftsführer dieser Firma. Und triffst Entscheidungen und hast eine wichtige Verantwortung. Und was verstehst du als eine der wichtigsten Aufgaben, die du jetzt als Geschäftsführer hast und gerade in dieser Covid-Zeit?
Also die mit Abstand wichtigste Funktion, gerade unter den aktuellen Bedingungen, ist mit Sicherheit die Brücke zwischen Headquarter und der lokalen Tochtergesellschaft. Und man muss sich da jetzt nochmal vor Augen führen, dass ja in den letzten 2, 2,5 Jahren die Möglichkeiten zum direkten persönlichen Austausch zwischen China und dem Ausland extrem eingeschränkt wurden. Das heißt, nicht nur die Expats, die wir eben angesprochen hatten, die vielleicht langfristig vor Ort waren, aber auch gewohnt waren, 2, 3 Mal im Jahr, dann in das Heimatland zu reisen, sondern auch anderer Austausch. Messen finden nicht statt, Kongresse finden nicht statt, Trainings im Headquarter, was früher gang und gäbe war, sind nur sehr schwer umzusetzen. Und unter diesen Bedingungen ist die Funktion des Geschäftsführers als Brücke in beide Richtungen immens wichtig. Also das heißt, ich vertrete der Zentrale gegenüber das chinesische Team, den chinesischen Markt, auch unsere chinesischen Geschäftspartner. Und andersherum bin ich gerade natürlich auch als sichtbar westlicher Ausländer, dann buchstäblich das Gesicht des Headquarters, den Kollegen gegenüber, den Geschäftspartnern gegenüber und muss hier einfach den Spagat schaffen und jetzt auch aus der Ferne Verständnis und Vertrauen auf und weiter ausbauen.
So wie du beschreibst, kann ich mich sehr gut vorstellen, bildlich, die Brücke des Austausches, die Brücke der Informationsaustausches, aber die Brücke von Kommunikation. Was aber sicher steht, es ist eine Brücke, die sehr stark befahren ist und vielleicht sehr, sehr, sehr voll ist und ein Nadelrohr ist. Und vielleicht auch mit Aufgabe gesegnet, die zu verschiedenen Gruppierungen oder strategische Level sind. Und ich sag mal, es gibt sicherlich strategischer Austausch und es gibt natürlich auch tagtägliche Umsetzungsthemen. Wenn du jetzt auf der Strategieebene bleiben kannst, was sind eigentlich deine Rolle oder was sind die Informationen, die du als Brücke in beide Richtungen sozusagen kommunizieren musst und kommunizieren wirst und so dass das für das Unternehmen super wichtig ist?
Ja, also die strategische Komponente ist für mich zweigeteilt. Zum einen leiste ich natürlich Beitrag zur Entwicklung und dann auch zur Umsetzung der Unternehmensstrategie insgesamt, wo man natürlich dann auch sicherstellen muss, dass man die Veränderungen sowohl in den Vertriebsmärkten als auch hier beschaffungsseitig, dass man die aufzeigt und entsprechende Maßnahmen dann auch ableitet. Und zum anderen geht es natürlich dann auch um die strategische Weiterentwicklung der Tochtergesellschaft. Also welche Rolle spielen wir heute und welche Rolle sollten wir in 5 Jahren spielen?
Verstehe. Und auf der Umsetzungsebene, was sind da die Informationen, die du verantwortlich bist, zu transportieren oder weiterzugeben?
Also auf der Umsetzungsebene haben wir zum Ersten verstärkt Aufgaben im Bereich der Produktentwicklung übernommen. Also was auch eine Verschiebung von Kompetenzen von der Zentrale in Richtung Tochtergesellschaft bedeutet hat. Und dann natürlich auch die Marktbearbeitung im Tagesgeschäft, Lieferantenauswahl, Lieferanten- und Qualitätsmanagement, Preisverhandlungen und all diese Themen. Und als dritter Bestandteil dann auch die Weiterentwicklung des Teams.
Ich habe dich nie direkt gefragt, aber ich kann erahnen, welche Arbeitszeit du hast zwischen China und Kanada. Und vielleicht kannst du uns mal beschreiben, wie so Tagesablauf aussieht im normalen Fall.
Also zum Glück sind zwischen unserer Zentrale und China genau 12 Stunden Zeitverschiebung. Und wir lösen das dann auch so, dass wir regelmäßige Termine im Wechsel dann am Vormittag chinesischer oder am Vormittag kanadischer Zeit haben. Was dann aber in dem Zeitfenster, ich sag mal 9 bis 12, auch in beiden Richtungen noch gut machbar ist. Und dadurch, dass ja Besuche vor Ort nach wie vor nicht möglich sind, findet der Austausch mit dem Headquarter online und natürlich auch deutlich komprimierter statt, als das in Zeiten üblich war, als man ja heute ein Flugticket buchen konnte und morgen dann in der Zentrale gewesen wäre.
Das heißt, alle 2 Wochen mal abends von 9 bis 12 Uhr relativ beschäftigt sein mit der verschiedenen Meetings sozusagen.
Ja, richtig. Klar, also wir haben auch regelmäßige Projekttermine. Aber insgesamt ist es doch eine ganz gute Balance zwischen diesen Abstimmungspunkten und dann auch der Arbeit hier mit dem Team vor Ort.
Ja, also wie gesagt, das ist wirklich eine stark befahrene Brücke als, als Hauptaufgabe der Kommunikation zwischen Headquarter und Tochterfirma. Was ist aus deiner Sicht die zweitwichtigste Frage oder Aufgabe von dir als Geschäftsführer?
Also ich sage so, über diese Brückenfunktion hinweg geht es dann tatsächlich um die Strategieentwicklung. Und da ist es sehr wichtig, dass man ein offenes Ohr in der Zentrale findet, um dann auch entsprechend der Realitäten im Markt agieren zu können. Also so das traditionelle Modell zu sagen, okay, die Zentrale gibt vor und die Tochtergesellschaft führt aus, das funktioniert aus meiner Sicht nicht mehr. Also das sollte tatsächlich, um zurück zu dem Bild der vielbefahrenen Brücke zu kommen, tatsächlich ein beidseitiges Geben und Nehmen sein. Nur so kann man hier auch langfristig noch erfolgreich sein und seine Position weiter ausbauen.
Ich meine, das ist ja natürlich grundsätzlich richtig und wichtig, aber ich habe den Eindruck, durch diese Erschwernisse oder die Reisebeschränkung ist diese Rolle der lokalen Produktentwicklung nochmal verstärkt worden. Oder habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, korrekt. Also das ist eine direkte Konsequenz aus den Reisebeschränkungen der vergangenen 2 Jahre. In der Zeit vor Covid war es so, dass der Bereich Produktentwicklung bei uns sehr stark vom Headquarter getrieben war. Also dass es dort ein Entwicklungsteam gab, welches die Produkte von null auf entwickelt hat, welches auch 2, 3, 4 Mal pro Jahr dann vor Ort in China war, um einfach technische Details auch mit den Kollegen vor Ort abzustimmen. Aber die Rolle der Tochtergesellschaft war damals eigentlich mehr ein Produktionstransfer eines bereits fertig entwickelnden Produktes. Und dieses Modell war dann natürlich, als die Reisemöglichkeiten wegfielen, so nicht mehr machbar. Auch wenn man natürlich Videocalls, Online-Meetings und so weiter haben kann, deckt das natürlich nur zum Teil die Möglichkeiten ab, die man im persönlichen Kontakt auch hat. Und das hieß dann für uns, dass um weiterhin erfolgreich zu bleiben und um auch schneller neue Produkte zu entwickeln und serienreif zu bekommen, dass man hier einfach die Aufgabenverteilung zwischen Headquarter und Niederlassung in China neu verteilen musste. Und inzwischen ist es so, dass wir jetzt hier vor Ort Produkte vom Konzept bis zum finalen Produkt lokal entwickeln, da natürlich noch gewisse Kontaktpunkte haben, um das nochmal mit dem Produktmanagement in Kanada auch abzuklopfen. Aber im Prinzip zeigen wir hier die Möglichkeiten auf. Und ja, haben so natürlich mehr zu tun, aber auch deutlich mehr Möglichkeiten, die Gesellschaft und auch das Team hier zu entwickeln.
Du sagst eigentlich nichts anderes, dass ihr seit Covid entschieden habt, die Produktentwicklungsfunktion lokal aufzubauen. Vorher gab es nicht. Und das ist ja wirklich eine Führungsleistung oder Führungsaufgabe. Jetzt du als Geschäftsführer auch eine Fachführungsrolle zu übernehmen, diese Entwicklungstätigkeit aufzubauen. In einer andere Situation, wahrscheinlich tendiert man eher aus der Zentrale jemand, der viel Erfahrung in der Produktentwicklung hat. Und dann diese lokale Funktion, wenn man selbst, wenn man das entscheiden entscheidet, in China die Produktentwicklung aufzubauen, da wird man wahrscheinlich aus der Entwicklungsabteilung jemand, vielleicht einen Experten nach China schicken, um solche Funktionen aufzubauen. Wie hast du oder wie habt ihr jetzt in dem Fall gelöst, dass ihr jetzt in China, ich meine, du bist schon sehr berufserfahren, hast viele Unternehmen schon gesehen, aber du bist ja nicht überall Experte. In Produktentwicklung wahrscheinlich bist du weniger zu Hause als Vertrieb oder Einkauf, die du früher auch schon mehr gemacht hast. Wie hast du das, diese Herausforderung eigentlich gelöst?
Also diese Herausforderung haben wir uns durch ja, zwei Maßnahmen angenommen. Zum einen ist es so, dadurch, dass das Yardistry schon seit vielen Jahren hier vor Ort tätig ist, dass es durchaus sehr, sehr starkes technisches Know-how im Team gab und auch weiterhin gibt. Dieses Know-how war in der Vergangenheit mehr im Bereich der Lieferantenauswahl, Lieferantenqualitätsmanagement eingesetzt. Und da hatten wir jetzt auch einige erfahrene Mitarbeiter gewinnen können, um einfach von dieser lieferantenseitigen Tätigkeit eine mehr übergeordnete Rolle jetzt in der Produktentwicklung anzunehmen. Und zum Zweiten, dadurch, dass man auch einfach deutlich mehr Manpower braucht in dem Bereich, haben wir auch extern noch einige Entwicklungsingenieure eingestellt, die vielleicht nicht das produktspezifische Know-how jetzt gerade im Bereich Holz hatten. Aber dadurch, dass wir ja auch Komponenten aus Metall und anderen Materialien einsetzen, konnte man da doch Überschneidungen finden. Und es ist aus meiner Sicht, das ist jetzt auch eigentlich nichts China-Spezifisches, auch immer gut, wenn man Mitarbeitern auch Entwicklungsmöglichkeiten gibt und eben auch die Chance, sich in Gebiete einzuarbeiten, mit denen man noch nie zu tun hatte. Also einfach nur den gleichen Job, den man schon seit 10 Jahren getan hat, für ein bisschen mehr Geld zu machen, das ist auch im Sinne der Personalentwicklung nicht nachhaltig.
Was ist deine persönliche Anteil von Aufgaben bei dieser doch sehr strategisch wichtigen Aktion, Produktentwicklung in China aufzubauen?
Also das ist jetzt zweigeteilt, würde ich sagen. Die wichtigste Aufgabe ist mit Sicherheit der Aufbau und die Entwicklung des Teams. Also eben sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute an die richtigen Positionen bekommen und denen bei Bedarf auch die benötigte Unterstützung geben. Und im Entwicklungsprozess selbst habe ich auch noch so ein bisschen ja eine Gatekeeper-Funktion, auch gerade mit meinem westlichen Blickwinkel. Denn dadurch, dass unsere Produkte ja ausschließlich exportiert werden, muss man manchmal auch nochmal sicherstellen oder abgleichen, ob das, was jetzt der chinesische Markt gut findet, auch in unseren Zielmärkten ankommen würde.
Gatekeeper, ist es in eine Richtung gedacht oder in beide Richtungen? Wie würdest du das sehen?
Das geht mit Sicherheit auch in beide Richtungen. Also auch das ist ein Bereich, wo ich dann eben hier in China ja, einfach gesprochen, den Kunden oder den Nutzer vertrete und andersherum gesprochen natürlich dann auch wieder hier den Bereich Sourcing, Einkauf, Produktion unter dem Blickwinkel, dass das, was man irgendwo als Konzept erstellt, dann natürlich auch die Fähigkeit haben muss, als Massenprodukt umgesetzt zu werden.
Die Frage habe ich in der Vorbereitung mit dir nicht abgestimmt, aber ich denke, ich darf jetzt einfach mal offen fragen. In der Gatekeeper-Funktion bist du ja mehr oder weniger schon sehr tief in der Produktentwicklungsfunktion mit drin als Geschäftsführer. Und ist das vielleicht ein Grund, weil man in dieser Funktion nicht passende in Anführungsstrichen Abteilungsleiter in dem Team habt, so dass du als Geschäftsführer viel mehr selber diese Aufbauarbeit machen müsstest? Oder weswegen bist du so tief in der Fachthemen drin?
Sehr gute Frage. Also ich denke, der wichtigste Grund ist einfach die Tatsache, dass wir uns hier immer noch in der Aufbauphase befinden. Also wir haben das Team jetzt so weit auf die Beine gestellt, dass wir die ersten Projekte schon abgeschlossen haben und inzwischen auch eine größere Pipeline an Entwicklungsprojekten bearbeiten. Aber insgesamt ist es natürlich auch neu. Und gerade in dieser Phase und auch vor dem Hintergrund, dass wir weiterhin sehr schnell und aggressiv wachsen möchten, ist es auch einfach wichtig, in beide Richtungen direktes Feedback zu geben. Also alles, was dann durch Zeitdifferenz, durch Sprach- und kulturelle Barrieren unter Umständen Wochen oder Monate dauern könnte, bis man da Probleme erkannt und dann entsprechend gelöst hat, muss einfach schneller gehen. Und ja, auch das ist nur ein weiteres Beispiel dieser Brückenfunktion. Zwischen Kanada und China, zwischen Zentrale und Tochtergesellschaft.
Und wie löst ihr das, wenn ihr, Entschuldigung, dass ich in der Produktentwicklungsfunktion immer so darauf fixiert habe, weil ich denke, das ist ein gutes Beispiel, um das bildhaft zu beschreiben, die Aufgabe eines Geschäftsführers in chinesischer Niederlassung. Es gibt ja sicherlich, auch wenn du sehr gerne machen möchtest, und auch sicherlich gut machst, aber es gibt sicherlich Fachthemen, die nicht du, sondern vielleicht Experte aus Kanada das erst lösen kann. Wie spielst du da eigentlich eine Rolle? Spielst du da auch die Gatekeeper- oder Brückenrolle, um die Fragestellung und Beschreibung der Situationen zu verhelfen, zu kommunizieren, sodass dann die Lösungsansätze einfacher und richtigerweise gefunden werden kann?
Im Ausnahmefall ja. Also das Ziel ist natürlich schon, auch das Team hier so weiterzuentwickeln, dass das eigenständig und ohne mein Zutun mit den entsprechenden Fachexperten in der Zentrale auch kommuniziert werden kann. Wir haben das inzwischen auch also über E-Mail, über Teams, über WeChat die entsprechenden Kommunikationskanäle. Und ich bin in dieser Hinsicht dann eigentlich mehr eine Eskalationsstufe, um dann, falls es irgendwo hakt und man aus welchen Gründen auch immer nicht weiterkommt, dass ich das dann einfach moderiere. Um so beiden Teams auch zu einer Lösung zu verhelfen.
Wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, du sagst, eine wichtigste Rolle ist die Brückefunktion und die strategische Ansätze vom Headquarter nach China zu transferieren und zu kommunizieren und gleichzeitig die Marktbewegungen zurückzuspiegeln in die Zentrale. Verständlich, abgehakt, klar, kein Problem. Und das Zweite, sagst du, die Aufgabe 2 ist dann die Führung bei der Umsetzung, wenn beispielsweise identifiziert wird, dass man eine lokale Marktbearbeitung und eine lokale Produktentwicklung als Funktion aufgebaut werden soll, Dann nimmst du die Führung in die Hand und die Mitarbeiter so organisieren, dass dieser Aufbauarbeit geleistet wird. Bei Fachthemen lässt du die Fachexperten aus Zentrale helfen. Ja, das ist die zwei Aufgabe. Alles klar, kein Thema. Ich will jetzt provokativ nochmal eine nächste Frage stellen. Und zwar erstmal eine These vorab. Das ist auch in vielen anderen Gesprächen schon bestätigt worden. Die Reiseeinschränkungen zwischen Europa und China, ich sag mal auch zusätzlich noch eine Motivation, Decoupling, sowohl von China aus, aber auch so ein bisschen von Europa, dass man unabhängig werden möchte von China. Deswegen die Motivation eigentlich von beider Seiten ein bisschen zu entkoppeln, führt dazu, dass in China in diesem Jahr von ausländischen Firmen eine große Welle von Investitionen gibt. Also Stichwort Lokalisierung 2.0. Anhand von Yalistrip, von deiner Firma, sehen wir ja auch, dass ihr konsequenterweise die Produktentwicklung ausbaut, also auch mit investiert. Das bedeutet, Investition bedeutet auch, man braucht zusätzliche Ressourcen und Mitarbeiter. So, und man setzt natürlich voraus, dass die Mitarbeiter auch wollen und hohe Motivation haben. Was sagst du zu diesen neuen Trends in China? Jetzt komme ich zu der nächsten, vielleicht deine Aufgabe als Führungskraft und um Mitarbeiter zu motivieren und vielleicht auch rekrutieren und zu entwickeln. Das ist alles ja die Führungsaufgabe in der Personalbereich. Wie ist da dieses Spannungsfeld zwischen Investition 2.0 oder Lokalisierung 2.0 und diese neuen Trends von Lying Flat? Vielleicht sagt einem schon mal, dass der Begriff Lying Flat junge chinesische Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, die nicht alles tun wollen, um beruflich weiterzukommen, sondern eher das Leben genießen möchten.
Ja gut, also wenn ich mir jetzt unser Team hier anschaue, sind das alles sehr, sehr gut ausgebildete, sehr motivierte und auch sehr hart arbeitende Kollegen. Aber klar, jemand, der es gemütlich angehen lassen möchte, lying flat, würde sich wahrscheinlich auch gar nicht bei uns bewerben. Also von daher haben wir natürlich da schon einen Filter. Wenn ich mir die Gesellschaft insgesamt oder auch den Arbeitsmarkt in China insgesamt anschaue, nein, es ist aus meiner Sicht kein genereller Trend, eher eine Ausnahmeerscheinung. Gerade Menschen, die ja die Familie haben oder die eine Familie versorgen möchten, haben eine sehr, sehr hohe Leistungsbereitschaft. Aber klar, es gibt auch Ausnahmen. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit in Shanghai und Umgebung. Auch da gab es natürlich zum Teil Mitarbeiter, deren Familie zum Beispiel durch Immobilienbesitz finanziell sehr gut gestellt war. Das heißt, die nicht unbedingt des Geldes wegen arbeiten wollten, sondern mehr um einfach soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Aber auch das ist natürlich nicht die Masse. Und ich denke, insgesamt so hatte ich die Chinesen eigentlich immer kennengelernt und empfunden, möchten sehr viele Menschen einfach etwas erreichen und sind da auch bereit, sehr, sehr hart und engagiert dafür zu arbeiten.
Und damit vielleicht auch eine Empfehlung an die deutsche Unternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen überwiegend, weil die großen Konzerne ziehen wahrscheinlich die bekanntesten Standorte Chinas vor. Beijing, Shanghai oder diese ganzen Tier-One-Cities. Aber für die deutschen Mittelstandsfirmen vielleicht lohnt sich auch wirklich die mittelgroße, sozusagen kleiner als 10 Millionen Einwohner, Städte noch in Betrachtung zu ziehen, weil du sagtest ja, in Shanghai und in Fuzhou gibt es eine große Gefälle. Lying Flat hast du zumindest in deinem Umfeld nicht wirklich gemerkt, sind die Mitarbeiter von deiner Organisation haben alle sehr hohe Motivation. Also das ist eine sehr wertvolle Empfehlung an die deutschen Unternehmen. Wenn ihr gründet oder erweitert, bitte denkt auch an die Tier 2, Tier 3 Cities in China. China ist ja so groß, dass durchaus viele Städte und Arbeitskräfte gibt, die wirklich hoch motiviert sind. Und da hast du wohl ein tolles Beispiel genannt. Du bist jetzt bei ein kanadisches Unternehmen tätig und vorher warst du über 10 Jahre lang bei Firmen deutschsprachiger Raum, für Schweizer Unternehmen, für deutsche Unternehmen warst du tätig. Hast du da einen direkten Vergleich von Unternehmenskultur und Führungskultur?
Ja, korrekt. Also ich war bisher in meiner gesamten Laufbahn nur in Anführungszeichen für deutsche und Schweizer Unternehmen tätig. Von daher war es für mich natürlich jetzt auch erstmal ein Schritt ins Unbekannte zu sagen, okay, ich wechsle jetzt zu einem nordamerikanischen Unternehmen. Und dadurch ist es für mich zum Teil auch nur schwer einschätzbar, was jetzt tatsächlich der Unterschied deutsche Kultur im Vergleich zur kanadischen oder US-amerikanischen Kultur betrifft oder was auch einfach die Unternehmenskultur an sich für Auswirkungen hat. Aber wenn ich mir jetzt so die letzten 12 Monate anschaue, ist mein Eindruck, dass zumindest in unserem Falle hier deutlich pragmatischer gehandelt und entschieden wird. Das heißt, es gibt kürzere Entscheidungswege und man kann so auch einfach schneller Probleme angehen und Lösungen umsetzen. Also das ist aus meiner Sicht der größte Unterschied. Und das ist natürlich auch in einem Umfeld, das sich sehr stark und sehr schnell verändert, wichtig, um entsprechend handeln zu können. Denn wenn sich die ganze Welt umkehrt, hat man einfach nicht 3 bis 6 Monate Zeit, um sich hier über eine Neuausrichtung Gedanken zu machen. Da muss man zum Teil auch einfach mal das Risiko eingehen und zu sagen, okay, wir ziehen jetzt los und schauen uns dann nach einem Monat nochmal an, ob wir da in die richtige Richtung gehen oder ob man nochmal irgendwo nachjustieren muss.
Das heißt, du hast wahrscheinlich empfunden, du hast als Geschäftsführer in einem kanadischen Unternehmen, wo du jetzt bist, eventuell mehr Handlungsfreiraum hast und größere Entscheidungskompetenz hast. Ist das das, was du vielleicht so ein bisschen beschrieben hast?
Ja, also der erste Punkt ist mit Sicherheit der größere Handlungs- und Entscheidungsspielraum, was natürlich gerade, wenn man schnell sein möchte, von großer Bedeutung ist. Und der zweite Aspekt ist auch die Möglichkeit, die Unternehmensstrategie selbst mit zu bearbeiten oder auch mit zu verändern, was auch wieder auf die beidseitig befahrene Brücke dann zurückzuführen ist.
Nochmal also ich finde das total spannend. Ich versuche das nochmal mit einer anderen Perspektive das zu beschreiben. Das heißt, im Moment hast du mehr Freiheit, heißt es auch, zwar die Ziele, ist es klar, das muss von beider Seite getragen und akzeptiert werden, aber der Lösungsweg ist ein Stückchen Aufgabe des Geschäftsführers oder wurde einfach überlassen, euch überlassen, dass du das entscheidest, aber womöglichst in einem deutschen Umfeld, wenn ich so ein bisschen stereotypmäßig beschreiben möchte, dass da nicht nur das Ziel sozusagen in Einvernehmlichkeit akzeptiert wird, sondern auch der Lösungsweg muss ausgiebig diskutiert werden und aufeinander zugegangen und erklärt werden und auch vereinbart werden. Ist das auch eine Beschreibungsmöglichkeit von deiner Meinung vorhin?
Ja, ich denke, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Also, dass einfach sehr, sehr stark ergebnisorientiert gedacht und gehandelt wird und dass auch einfach soweit eine Vertrauensbasis besteht. Also, das ist jetzt nicht nur auf einer persönlichen Ebene zwischen mir und dem CEO in Kanada. Sondern auch einfach zwischen Teams. Also dass in Kanada bekannt ist, dass die Mannschaft hier in Fuzhou sich mit ihren Sachen auskennt und das auch im besten Interesse aller erledigt. Und gleiches auch für die Funktionen aus der Zentrale.
Das ist natürlich ein cooler Vergleich, weil du ja beide Erfahrungen hast, in zwei unterschiedlichen Kulturkreisen gearbeitet zu haben, als Niederlassungsleiter in China. Und vom Gefühl her würde ich sagen, gerade weil wir die Decoupling-Situation haben und gerade weil China immer wichtiger werden und der chinesische Markt immer wichtiger werden und müssen die deutschen Firmen oder wenn ich das noch ein bisschen auf den deutschen Mittelstand einschränken darf, und weil die großen Konzerne ihre Niederlassungen in China sind eigentlich schon sehr gut bestückt mit Ressourcen, können auch eigenständig arbeiten. Und aber die Mittelstandsfirmen sind vielleicht nicht so ganz gewohnt, in China eigenständiger zu arbeiten und auch die Freiraum dem Geschäftsführer in China einzuräumen. Das ist das, was ich jetzt aus dem Gespräch mit dir daraus lerne und auch gerne weitergebe. Hast du da was noch zu ergänzen als deine eigene Empfehlung für den deutschen Mittelstand?
Ja, ich denke, um einfach den Gegebenheiten jetzt im chinesischen Markt Rechnung zu tragen, ist es wichtig, die entsprechenden Handlungsspielräume zu definieren und dann auch zu gewähren. Und das heißt aber natürlich auch, wie du, denke ich, richtig erkannt hast, dass es aus Sicht der Zentrale und was ja dann im Falle des Mittelstandes auch oft noch der Gründer und Besitzer des Unternehmens ist, der es vom ersten Tag an gewohnt war, auch einfach tief in gewissen Themen mit involviert zu sein, dass man damit auch ein Stück weit loslassen muss. Denn nur so kann man diese Räume schaffen und auch entsprechend nutzen.
Ja, ein sehr spannendes Gespräch und ich habe so ein bisschen Einblick bekommen, was du für Arbeitspensum hast und nämlich ganz viel. Und wir machen mal eine runde Sache, kommen wir wieder zurück auf Reise nach so viel Erschöpfung und anstrengender Arbeit. Habt ihr jetzt auch mal geplant, auf Reise zurück nach Europa, sei es nur kurz, urlaubmäßig? Wie ist da eure persönliche Planung?
Also es wäre natürlich sehr schön, wenn wir mal wieder nach Deutschland reisen könnten. Inzwischen sind es dann bald 3 Jahre seit unserem letzten Aufenthalt in Deutschland. Aber unter Berücksichtigung der Quarantäneanforderungen, auch Flugverfügbarkeiten, was noch nicht so rosig aussieht im Moment. gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich Anfang 2023 sein wird, bis wir tatsächlich mal wieder die Reise nach Deutschland wagen können.
Warst du auch mal, jetzt bin ich nochmal bei der Reise zurück in der berufliche, warst du auch mal in der Zentrale in Kanada gewesen in der Zeit?
War ich bisher auch noch nicht. Also auch das steht natürlich dann weit oben auf dem Plan. Aber auch hierzu müssen einfach die Gegebenheiten sich nochmal etwas ändern, damit man das dann auch zumindest planbar umsetzen kann. Im Moment käme man wohl gut raus aus China, aber Zeitpunkt der Rückkehr ist wahrscheinlich noch schwer abzuschätzen.
Ja, davon kann ich ein Lied singen, wie schwer ich hatte, ein Ticket zu bekommen, um aus Deutschland zurück nach China zu kommen für einige Wochen. Ja, sehr spannende Inhalte und vielen Dank, Jan, dass du wieder mich ein bisschen an deinem neuen Leben teilhaben zu lassen und außerdem, dass wir noch ein paar wertvolle Empfehlungen von dir bekommen haben, die ich aber gerne an die Zuhörer, nämlich den deutschen Mittelstand, weitergeben kann. Und was lernen wir daraus? Ich denke, Geschäftsführer, deutsche und auch europäische, in deinem Fall kanadische Firmen, mit der Niederlassung, Geschäftsführer der Niederlassung in China haben echt schwer, weil in der Covid-Zeit wirklich viele Lasten kommen auf eure Schulter. Und ja, toi toi toi, dass es weiterhin gut läuft bei euch. Wie ist so die Einschätzung, deine persönliche Einschätzung für euer Geschäft in 2023? 22 ist ja schon fast gelaufen, aber wie ist deine persönliche Einschätzung für 23?
Ja, sehr, sehr positiv, sehr positiv. Also wir hatten natürlich in den vergangenen 2 Jahren auch stark von außerordentlichem Wachstum durch Covid profitiert. Inzwischen hat sich das wieder so in ein normaleres Feld eingependelt. Aber mit all dem, was wir jetzt schon vorbereitet haben, auch mit den neuen Produkten, an denen unser Team hier arbeitet, sind wir sehr zuversichtlich und freuen uns auf die kommenden Jahre.
Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, wenn ich irgendwann mal auch aus China chinesische Produkte in Deutschland kaufen können. Und ich werde dich auf jeden Fall sofort informieren, falls ich da was sehe.
Alles klar. Das freut mich auch. Und ja, besten Dank für das schöne Gespräch heute und dir noch eine gute und erfolgreiche Weiterreise, in China dieses Mal.
Danke dir, ja, und schönen Gruß nach Fuzhou.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.